Ein Pastor kommt selten allein. Vom Grindel in die weite Podcast-Welt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast. Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Pastor kommt selten allein. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast hier, auch einen Kollegen aus einer anderen Konfession. Wir kennen uns schon jahrelang hier aus der gemeinsamen Hamburg, aus der Allianz und aus der Stadtteilkonferenz, aus den Netzwerken hier in Hamburg, Reinhard Brunner. Und das ganz Tolle ist, Mensch, du bist ein Tick älter als ich, also paar Monate, ne? Ich bin hier Anfang 20 und du Ende 20. Und jetzt wirst du wieder Vikar. Mensch, die Leute kennen dich alle nicht. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Warum sage ich sowas, dass du wieder Vikar bist, obwohl du schon längst Dozent und Pastor bist? Also, was ist da los in deinem Leben?
Ja, hallo Sascha. Erstmal vielen Dank für die Einladung hier zu deinem Podcast, dass du als Pastor nicht so allein bist. Das ist ja wichtig, dass man irgendwie zusammenhält. So haben wir uns ja auch kennengelernt hier im Stadtteil in Eimsbüttel, Stadtteilkonferenz. Ja, das ist richtig. Ich mache gerade so einen beruflichen Switch, Restart, Sabbatical. Es hat alles was davon. Ich verändere mich nochmal. Also ich war jetzt gute 20 Jahre Pastor hier in Hamburg. Mein Hintergrund ist Landeskirchliche Gemeinschaft, Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband. Das ist ein freies Werk in der evangelischen Kirche.
Das klingt ja jetzt sehr trocken. Freies Werk innerhalb der evangelischen Kirche, aber
auf Unternehmenssprech würde es vielleicht so eine Art Subunternehmen oder so sein.
Aber schon innovativer.
Innovativer?
Oder? Ihr seid schon eher innovativ.
Boah. Hä? Ja, sage ich mal. Wenn ich schon Gnadauer zu, sage ich mal ja. Also in der Tat gab es 2013 eine bundesweite Konferenz in Erfurt von diesem Gnadauer Verband und ich habe die mit vorbereitet und das war tatsächlich wie so ein neuer Aufbruch in dieser innerkirchlichen Bewegung. Manchmal ist ja so, man hat so ein Gefühl für Veranstaltungen. Wir sind, Sascha, wir sind Profis, auch für unsere Gottesdienste, Gemeinde, auch für größere Veranstaltungen. Manchmal merkst du, da liegt vorab was in der Luft. Ich glaube, das wird klasse. Ja, das setzt was in Bewegung. Aber auf dieser Konferenz, auf dieser Tagung hatten wir das nicht auf dem Schirm. Und das kam wirklich wie so eine Gottesstunde, wie so Heiliger Geist. Ne? Das hieß auch, obwohl es Neues Wagen hieß. Whatever. Jedenfalls, das gab schon einen Schub nach vorne. Ich kann ja nachher noch mal ein bisschen erzählen. So in Richtung Gemeindeneugründung und Gemeindeneubelebung.
Was mich jetzt so brennend interessiert, ne? Gehen wir mal zu deinen Wurzeln zurück, weil dann kommt eine spannende Frage auf, die nachher aufgreifen möchte mit dem Wechsel, ne? Ob das jetzt so innovativ ist oder was hat dich da veranlasst? Gibt es den Raum dafür? Du hast eine Geschichte gemeinsam, auch mit deiner Frau, wo ihr nicht einfach gesagt habt, Mensch, wir wollen einfach mal in die Kirche, ich will nicht Pastor werden, will nicht die Kirche bedienen, sondern ihr habt eine Sehnsucht, dass die Kirche auch relevant wird für Menschen außerhalb, ja, dass sie lebensnah ist. Das Gemeinde sich verändert, auch gerne wächst. Ne? Und wann ist das entstanden? Wie bist du dann bei den Jesus Friends gelandet, bevor wir dann vielleicht da hineingehen und gucken, welche Herausforderungen gibt es dabei? Und vielleicht auch aus der Perspektive für jemanden, der mit Kirche nichts am Hut hat, warum will man Kirche verändern? Wenn man eine Leidenschaft hat.
Es ist ja wie so oft im Leben so die wirklich großen Dinge sind eigentlich persönliche Geschichten, persönliche Sachen. Ich glaube, du hast vorhin erwähnt, du wärst so Anfang 20, ich eher Ende 20. Ich fühle mich ja auch so und Sascha, die Podcast-Hörer, die Sascha nicht persönlich kennen, wissen es gar nicht. Sascha ist übrigens einer der bestaussehendsten Pastoren Hamburgs. Ja, ich weiß gar nicht, das ist eigentlich Podcast zu machen und keine Filmaufnahme ist eigentlich Perlen vor die Säue. Das ist nur am Rande, ja, Sascha.
Okay, nee,
Schauen also, wir. Wir sind schon ein bisschen älter. Wenn ich so richtig nachrechne, habe ich Mitte, Ende der 90er Jahre Theologie studiert in Marburg an der Lahn. Und meine erste Stelle war dann in Hamburg. Ich war Ende der 90er schon mal in Hamburg, habe da als junger Pastor total motiviert. War ich in Hamburg-Bramfeld, so im Nordosten von Hamburg ist das aber richtig, richtig Stadt. Steilshoop nicht weit, die Hamburger wissen das, das ist so Plattenbau oder so eine Hochhaussiedlung, ein bisschen sozial schwierig, also gerade in der damaligen Zeit, da waren wir da in der Nähe und ich habe da Jugendarbeit gemacht, oder viel Jugendarbeit, ganz normale Gemeindearbeit, aber so ein Schwerpunkt auf Jugendarbeit und das lief auch richtig klasse, also da sind junge Leute gekommen, haben auch so zum Glauben, zu Jesus gefunden. Und ich hatte immer die Idee, na, das war so Freitagabend, war der Jugendclub, und ich hatte immer die Idee, am Sonntag zum Gottesdienst. Da sind ein paar jüngere Leute mal da und so. Und die kamen aber nicht. Und ich habe die wieder eingeladen, Mensch, ich bin ja der gleiche Reinhard, kommt doch mal vorbei. Und aber, naja, dann rückten sie so nach und nach raus. Also ehrlich gesagt, das fängt schon mal mit der Uhrzeit an, so morgens Sonntag früh um 10 und es war noch die erste Gemeinde, die hatten sogar ein Schlagzeug stehen. Die hatten damals ein Schlagzeug sogar stehen und da spielt ja auch einer so ein ehemaliger ehemaliger Jazz-Schlagzeuger da. Das war gar nicht so schlecht. Die dachten, wir haben sogar ein Schlagzeug, ja, aber die kommen nicht. Aber das war einfach nicht ihre Welt, ja. Und das war für mich eine ganz große Krise, als junger Pastor schon. Die Erfahrung zu machen, ja, wofür machst du deinen Job eigentlich, wenn du eigentlich nicht das Gefühl hast, dass mit dieser Gemeinde kann auch irgendwie weitergehen. Und das Gefühl war aber, das Problem haben nicht die Jugendlichen, weil die haben ihren Glauben, da, ich sag mal, diese ne, Jugendkultur, Steilshoop so ein bisschen, das war so damals so Hip-Hop- und Breakdance-Szene und so. Die leben ihren Glauben in ihrer Lebenswelt total authentisch. Ja, ich erinnere mich noch, Carsten, einer kam an und sagte, ja, ich wollte mich jetzt auch mal irgendwie, ich finde es alles klasse, was ihr mit Jesus und so macht. Habt ihr nicht irgendwie, könnt ihr irgendwas machen? Mit Musik oder so, fing viel an. Da sage ich, ja, wir haben Gemischchor. Und Carsten sagt, wie gemischten Chor, ich mache eigentlich keine, nur Rappen und Breakdance, ja. Sein, wie nennt man das? Rap-Name oder Breakdance, hieß Rap-Kalle, ja. Und er sagte, ja, ich kann eigentlich nur Breakdancen.
Ja, kann er nur nachmachen.
Aber mein Angebot war nur gemischter Chor, ja. Das Problem haben nicht die Jugendlichen. Die haben ihren Glauben authentisch gelebt. Die haben andere mit eingeladen, weil sie begeistert waren von Jesus und von dem, was wir da gemacht haben. Das Problem lag eigentlich in der bestehenden Gemeinde, die, und das ist ja jetzt interessant, ja auch nicht in ihrer Lebenswelt gelebt hat, sondern in so einer kirchlichen Blase. Und da sind sie alle weggefahren am Sonntag nach dem Gottesdienst und dann...
Und dann waren sie
im echten Leben, so in ihrem Erwachsenen, klar und so, aber letztlich hat es auch wenig zu tun gehabt mit diesem Kirchenleben. Also eigentlich, also was ich sagen will, ist, das Problem hatten nicht die Jugendlichen, sondern diese kirchliche Subkultur, die wir da praktiziert haben.
Siehst du das jetzt im Rückblick? Siehst du das jetzt im Rückblick oder ist das eine
Analyse? Nee, das war damals eine ganz tiefe Empfindung von mir und eine echte Krise, wo ich sagte, okay, wenn das so läuft, was ist eigentlich mein Auftrag? Ich fühlte mich berufen, Pastor zu sein und ganz Hamburg zu bekehren, ja, sag ich mal. Aber so kommen wir nicht weiter.
Und die Gemeinde hast du dann damit konfrontiert oder war das dann
jetzt? Ja, das war so. Ja, das war, ich war ja ein junger Typ da, Ende 20 und das ging dann auch zu Ende. Das waren so 2 Jahre Berufseinstieg. Okay. Und bin dann erstmal weg, war dann 3 Jahre im Harz und hatte aber in der Zeit meine Frau kennengelernt. Eine Hamburgerin.
Wichtige Story jetzt.
Und jetzt kommt genau wichtige Parallelstory.
Ja.
Und wir sagten irgendwie, okay, irgendwann wollen wir wieder nach Hamburg zurück. Der ging es nämlich ähnlich. Die ist gelernte Schauspielerin, war damals von den Hamburger Musical, Hamburg ist ja Musicalstadt, an der Hamburger Musicalschule, war dann Theaterschauspielerin am Spitz-Tivoli, Reeperbahn.
Und alles Begriffe hier.
Alles Begriffe hier, ne? Reeperbahn, Spitz-Tivoli. Und hat da, genau, Sommernachtstraum als Musical gespielt damals. Und der ging es ähnlich. Sie kam mit ihren Kollegen ins Gespräch über den Glauben, ne? Schauspieler so, immer wieder gerne offen und so, aber auch irgendwie Samstagabend gespielt bis um 11:30, 12, dann noch ein bisschen Feierabend gemacht. Ey, die stehen nicht sonntags um 10 im Gottesdienst auf der Matte. Selbst wenn die durchaus mal Interesse hätten, Evas Lover, Evas Lover da mal im Gottesdienst da zu erleben. Aber das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und deswegen, so war es für meine Frau auch ein Anliegen. Im Grunde müssen wir neue Formen finden, wir müssen ein Rad neu erfinden. Und es ist auch nicht damit getan, so ein bisschen flottere Musik mal zu machen. Man muss eigentlich Gottesdienst, mehr noch, vielleicht Gemeinde, diese ganze Gemeindeidee nochmal neu denken.
Wow,
jetzt machst du ein Fass auf. So, genau. Und das war schon, das muss ich sagen, ja, Gnadenauer Gemeinschaftsband, das ist ja im Grunde, der ist so ungefähr 100 Jahre alt. Ende 19. Jahrhundert, wer sich so ein bisschen kirchengeschichtlich auskennen sollte, rein zufällig, das ist so Erweckungsbewegung, geistliche Aufbruchsbewegung in Deutschland, auch England, Amerika und so, also das war so eine Zeit, ne? War ja auch Industrialisierung und war ja eh viel in Bewegung. Und diese landeskirchlichen Gemeinschaften, deswegen heißen die so, waren im Grunde Neugründungen von Gemeinden. Man nannte das nicht so, um da nicht in Konflikt zu kommen mit der Landeskirche. Deswegen nannte man es Gemeinschaften.
Aber so kenne ich eure nicht. Also wie kamst du dann
ja,
zu
so den genau, und dann, ja, ja, genau. Und dann sind wir, daran konnten wir im Grunde innerhalb unserer Gemeinde, unseres Gemeindebundes anknüpfen und sagen, und das haben dann ein paar, mein Mentor in der Zeit auch, schon im Vorfeld, so, also in den 90ern gab es so einen punktuell innerhalb dieser Bewegung landeskirchlicher Gemeinschaften solche Neugründungen. Das war da so ein Neuansatz, also da gab es so ein paar Pflänzlein und da haben wir gesagt, im Grunde ist es das, was wir machen müssen. Für die jungen Leute, mit denen ich zu tun hatte in meiner Hamburger Zeit, ja, Ende der 90er Jahre, für die Kolleginnen und Kollegen meiner Frau, könnte man ihre Idee nicht so eine Art Kirchenstart-up machen. Eine Gemeinde neu gründen. Neu denken, mal ganz von vorne denken, mal so zu wissen, es gibt eine 2000-jährige Kirchengeschichte, aber mal so zu tun, als gäbe es sie nicht. Mal in die Bibel gucken und in die Lebenswelt unserer Leute, mit denen wir zu tun haben, und sagen, wie könnte denn Kirche Gottesdienst?
Das klingt jetzt theoretisch ja sehr easy. Wow, cool, du hast dir das so vorgestellt mit deiner Frau. Dann habt ihr euch da wahrscheinlich irgendwie beworben oder gesagt, hey, wir würden das gerne machen. Die anderen haben gesagt, ja, machen wir gerne mit euch. Und ist das dann sofort auf Wohlwollen getroffen? Also hattest du sofort eine Gemeinde, mit der du arbeiten musstest? Bist du von null angefangen? Musstest du eine alte Gemeinde oder einen Teil aus diesem Bund da in diese Richtung bringen? Also die Vision erstmal teilen. Also wie lief dann der Weg ab, dass du sagen konntest, hey, jetzt schaue ich 20 Jahre zurück.
Was war das gegeben? Weil wir können gleich noch auf den Prozess schauen, weil das auch echt spannend ist. Vielleicht auch für Leute von außen, die sagen, ja, Reinhard, du hast völlig recht. Ich würde nicht kommen, nicht nur wegen der Uhrzeit, sondern das ist überhaupt nicht meine Lebenswelt. Aber gibt es jetzt ein bisschen Hoffnung? Ändert sich da was an Kirche? Hat sich da was getan? Ne?
Ja, dann, vielleicht hören bei dem Podcast ja auch ein paar Gemeindeleiter oder wie heißen die bei euch, Bischöfe oder so.
Ja, auch oder so, ja, genau.
Also ich hatte einen, den Chef von unserem Verband. Wir konnten gut miteinander und der hat mich unterstützt. Der hat an mich oder an uns da geglaubt. Der hat uns unterstützt. Also man braucht immer natürlich auch Fürsprecher, ja, und das war in verschiedenen Krisen auf unserem Weg schon auch ein entscheidender Punkt. Also ich glaube nicht, dass man eine Gemeindegründungsbewegung in einem Gemeindebund oder in der Kirche anstoßen kann, ohne dass die, die oben das Sagen haben, die Leitungsebene, das wirklich mit unterstützt. Absolut. Beten, Wege freiräumen, Geld geben, möglichst wenig dazwischen reden, aber die Kritiker ausschalten. Also man kann es nicht von oben runter organisieren und sagen, so, wir machen das jetzt und bitte ihr da unten, ihr Pastoren, macht das mal. Man kann es nicht organisieren, so top down, ja. Aber nur sagen, bottom up, macht mal, wir brauchen einen Fürsprecher.
Einen Gemeindeleiter hattest du da? Also hattest du eine ganze Gemeinde bekommen?
Nein.
Wenigstens Kosten, die wir hatten. Und zwar nicht Lebenshaltungskosten, sondern Ausgaben.
Nicht Ausgaben,
die wir hatten. Fahrtkosten und so. Dass wir die erstattet kriegen vom Verband. Und das waren, ich glaube, 150,
2000,
das war ja noch Mark, im Monat.
Ja, Mensch.
Das war das Budget.
Doch so. Also ich sage, Gemeindegründung heißt, dass aus nichts was wird. Ist das, also der Anfangspunkt ist, es ist nichts da. Keine Mitarbeiter, kein Gemeindehaus, kein Geld, keine Veranstaltungen, keine Gemeindeleitung.
Ist ja geil, aber also geil im Sinne von, richtig spannend ist jetzt,
wie geht's los?
Wo kommen jetzt
die Anknüpfungspunkte her?
Ja, genau. Ja.
Also, einen kleinen Anknüpfungspunkt hatten wir ja. Wir hatten ein paar Beziehungen nach Hamburg. Also, meine Frau ist Hamburgerin, ihre Kollegen und diese Jugendlichen, die wir da kannten und hatten. Und mit denen haben wir sozusagen angefangen.
Okay.
Die kontaktet. Ich hatte, also, weil du nachfragst, also ich hatte da... ich hatte, damit wir das auch irgendwie persönlich finanziell irgendwie überleben konnten, hatte, also meine Frau hat gearbeitet als Schauspielerin, freiberuflich. Und ich hatte eine halbe Stelle in der landeskirchlichen Gemeinschaft im Süden von Hamburg. So als Standbein. Aber es war von Anfang an klar, auch mit denen, die wollten das auch so, es war von Anfang an klar, diese Gemeinde, Neugründung hat damit nichts zu tun. Allein schon räumlich. Und auch inhaltlich, die gehören auch zu einem anderen regionalen Verband und so. Das hat damit nichts zu tun, aber dass wir einigermaßen finanziell das
aber nebenbei haben.
Eine winzige Wohnung genommen da.
Ja. Aber nebenbei klingt das jetzt so, du hattest zwar wenig, konntest dann sofort die Leute ins Boot holen, und zwar genau die Leute, wo du gesagt hast, für die will ich gerne Kirche haben.
Genau.
Klingt das jetzt so idealistisch, so nach dem Motto, jetzt konntest du durchstarten, weil du hast keine Querschläger mehr und kannst mal Gemeinde bauen, wie du das träumst, oder was ist jetzt passiert? Also, ging das einfach rosig weiter und wow, was ist da auf dem Weg? Was
sind also ganz ehrlich, es ist ja, ich glaube, dass es einfacher ist, so schwer das ist, aber ich glaube, dass es einfacher ist, eine Gemeinde neu zu gründen, als eine bestehende komplett umzubauen. Das ist die bittere Wahrheit.
Da bin ich voll bei dir. Also selbst wenn man es innerhalb einer Gemeinde macht und ich merke dann, welche Prozesse da sind. Deswegen ist die spannende Frage, vielleicht seid ihr hier als Hörer gerade entweder total draußen und würdet euch freuen über eine Gemeinde, die ein bisschen offener wäre, oder ihr seid in einer Gemeinde und merkt, welche Widerstände da sind, oder ihr seid bei einer Gründung dabei. Und was würdest du jetzt sagen, wenn du das so anpreist, dass es viel besser mit einer Gründung geht, ist dann trotzdem alles dann easy zu machen? Also was sind dann die großen Hürden? Also seid ihr euch schnell einig über die Vision? Habt ihr bei anderen, wir hatten schon mal ein bisschen leicht drüber gesprochen, also wenn man plötzlich viele Künstler, ne, also bringen die dann die Kohle ran? Also wie finanziert sich das Ding? Also
ja, also das sind wir ja vielleicht noch gar nicht. Also am Anfang ist das einfach total so eine Goldgräberstimmung. Also wie bei Jesus, ja. So total ursprünglich, ja. Das war ganz, wir haben uns einfach schlichtweg mit diesen Leuten mal getroffen. Der große Start war Elbstrandparty. Party an der Elbe, so haben wir uns damals 3 Jahre zuvor verabschiedet und so haben wir wieder alle Leute, die wir irgendwie kannten, an die Elbe eingeladen. Damit waren wir ja schon mal mittendrin so in Hamburg. Ja.
Also ich sage mal,
wenn ich an der Elbe sitze, so im Lagerfeuer.
Und es klingt auch schon
immer vor mir die Elbe, im Hintergrund der Hafen, der da rumort. Ja. Mehr Hamburg geht nicht. Ja. Also total lebensweltlich, total
und ganz Jugendkultur. Außer
bei der Kirche. Bitte?
Ganz
bewusst außer sowieso. Bei der Kirche. Übrigens auch ein Schlüssel. Ja? Irre. Es ist irre. Im Grunde so ein Schlüssel, bloß nicht in ein Kirchengebäude. Ich meine, dass ich jetzt Pastor werde, ist nochmal, können wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Ja, aber spannend. Im Grunde war das ein ganz wichtiger Punkt. Bloß nicht diese ganzen kirchlichen Vorbehalte bedienen.
Okay.
Und als Kirche da auftauchen, wo keiner Kirche vermutet, am Sandstrand von der Elbe zum Beispiel. Also da haben wir, war der Anfang, da haben wir das rumerzählt und wir wollten erstmal, am Anfang hieß es Bibellesen mit Eva und Reinhard. So zumindest, ich weiß gar nicht, was wir so groß gesagt haben.
Richtig innovativer wieder, ja. Satz hier.
Bitte?
Richtig innovativer Satz.
so innovativ, genau so. Nein. Und wir haben uns einfach, weil die waren ja, die wollten ja nicht, die waren am Glauben interessiert, aber die wollten ja jetzt nicht eine Kirche bauen.
Ja.
Also die wollten mit uns Glauben teilen in einer Sprache, in Formen, in wo sie das Gefühl haben, dass das hat was mit mir zu tun, ja. Diese Predigten, die sie sonst geben, ist immer ein bisschen schwierig so, aber
dann sind wir aber ehrlich.
Pauschal es kann gibt man unterschiedliche Formen, die auch unterschiedliche Predigten, unterschiedliche Leute ansprechen, aber die Predigten, die kannten, haben sie einfach, das haben
aber das erlebe ich auch. Ich habe viele Freunde, die nicht in der Kirche sind, die sagen, du Sascha, das geht an mir vorbei. Ich höre da gar nicht mehr zu. Also
ich kann das nicht. Obwohl sie vielleicht Lust haben, aber sie können das nicht integrieren. Das ist irgendwie eine.
Es ist nicht, du hast das Wort eben gesagt, Lebenswelt. Es ist eine ganz andere Lebenswelt und auch eine andere Lebenssprache. Ja. Und sie sind authentisch mit dem, was sie machen. Und das ist für mich so ein Schlüssel, wo ich merke, boah, ist das authentisch, das, was wir machen.
Also whatever. Dann da haben wir uns da die ersten Monate einfach so getroffen. Tja, wie bei Jesus irgendwie so, ne? Jesus mit den Jüngern, wie ich es mir vorstelle, da unter Olivenbaum irgendwie in Garten Gethsemane und haben da diskutiert und füreinander gebetet und man hat erzählt und in der Bibel gelesen und Neues erfahren und geguckt, wie kriegt man das mit zusammen hin? Also wie kann ich das leben? Nein, hat nicht geklappt. Also, ja, sehr, 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 sehr authentisch irgendwie. Und dann gab es einen Moment, wo jemand sagte, wollen wir nicht mal einen Gottesdienst feiern?
Ach, die Sehnsucht kam von selbst.
Ja, das kam von selbst. Und ich habe mich dann immer erstmal so ein bisschen dumm gestellt und habe gesagt, okay, ja, interessant, aber was meint ihr damit? Wie könnte das aussehen? Und das war ein kritischer Punkt, weil es natürlich schon vorgeprägte Vorstellungen gibt von Gottesdienst, wie das sein muss. Das muss am Sonntag sein. Muss es morgen Sonntag früh um 10 sein? Ja, ich glaube schon, ja. Irgendwie so, ja. Also irgendwie gibt es da nicht einen Bibelvers, ja? Nee, gibt es nicht, ja. Nee, gibt es nicht. Orgel steht auch nicht drin.
Ja. Stimmt, da steht
der Sabbat drin. Nicht drin. Nein. Steht ganz viel nicht drin. Was wir denken, das war so. Und so gab, das war eine total hilfreiche Diskussion von dem, was wollen wir hier eigentlich? Wenn wir sagen, wir müssen ja sagen, wenn wir Kirche anders machen wollen, müssen wir ja sagen können, was anders.
Genau.
Und was dürfen wir oder sollten wir unbedingt anders machen, damit es relevant ist für die Menschen? Einerseits. Auf der anderen Seite, was dürfen wir nicht anders machen, sondern müssen daran festhalten und dabei bleiben, damit Evangelium noch Evangelium und Kirche noch Kirche bleibt?
Absolut. Aber das ist ja die spannende Frage, wenn das Wort innovativ in der Richtung meint, wie da sind so viele verschiedene Lebenswelten. Und wir sind nicht Teil davon. Wir leben nicht mehr in bestimmten Bereichen, beziehungsweise vielleicht eher, Mensch, viele leben dort, aber haben den Glauben abgetrennt von ihrem Leben und machen denen dann um 10 Uhr morgens am Sonntag oder am Samstag feiern sie dann ihren Gottesdienst. Und dann die Frage, hey, wie kriege ich das da hin? Also wie kann ich das Leben teilen, anders, in anderen Formen, anders? Und deswegen ist das ja die Frage, ne? Was passiert da? Also was ist dann da bei euch passiert?
Ja. Also wir haben jedenfalls, also wir sind nicht mit, unser Gedanke war gar nicht, ey, wir machen es jetzt mal cool oder so. Wir machen jetzt mal coole Kirche. Mhm. Wir machen jetzt mal eine coole Predigt. Das war nicht unser Ansatz. Halte ich auch für falsch. Das kann nur schief gehen. Wir machen jetzt mal innovativ oder so. Ja, es geht um Sprachfähigmachung. Also wir haben miteinander, da war ganz viel Diskurs, so ganz viel Gespräch, miteinander rausgekriegt, wie es für uns stimmig wäre. Also der Ansatz war immer so, in welchen Gottesdienst würdet ihr gerne gehen und eure Freunde mitbringen?
Und da waren zwei Sachen relevant. Das eine ist die eigene Lebenswelt und die Bibel. Und in dieser Diskussion ist unser Gottesdienst Church Brunch entstanden.
Da wart ihr schon aber in einer Kirche, ne? War das wirklich vorher?
Nee. Das Church Brunch. Church Brunch ist da entstanden, ganz am Anfang. Und zwar, dass jemand sagte, naja, also ich sag mal, können wir, wenn wir Gottesdienst denken, gucken wir in die Kirchengeschichte, wie läuft's, oder in irgendwelche innerkirchlichen Papiere, wie ein Gottesdienst abzulaufen hat, ja. Oder gucken wir einerseits in die Bibel, wie liefen da Gottesdienste ab, oder Begegnungen mit Jesus, wie ist das abgelaufen, und vielleicht in die eigene Lebenswelt, wie wird da gefeiert? Wie wird da der Sonntag verbracht? Also wie sieht da so eine Dramaturgie aus? Und da haben wir Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel die Entdeckung.
Man geht in Hamburg brunchen.
Eine sagte, also wenn ich mit, weiß ich noch wie heute, ja, eine sagte so, also wenn ich mit meinen Freunden am Wochenende was mache, wir gehen meistens brunchen. Ja. Sonntag früh. Zum 12:30. Na klar, man war erst bis 5 Uhr auf der Piste, ja. Also morgens erstmal brunchen. Wir gehen brunchen. Als Gruppe mit viel Zeit.
Und das Coole ist, wie du es gerade sprachlich sagst, man nennt es echt morgens. Jeder aus einer anderen Lebenswelt würde sagen, das ist doch nicht morgens, ist ja schon mittags vorbei und so, ne? Aber das ist es.
Genau, hat sich dann später ein bisschen geändert, als so die erste da waren mit Kindern. Da fängt der Morgen nämlich schon um 6 an oder so. Aber da war das wirklich so. Brunchen. Dann, also erste Entdeckung, ja, Brunchen gehen. Ich meine, wow. Warum nicht? Ja, kann man darüber nachdenken. Zweite Entdeckung in der Bibel. Ganz viele Begegnungen finden beim Essen statt.
Ja. Kann man auch nach dem Gottesdienst machen und vorher.
Bitte?
Bei uns werden solche Diskussionen jetzt, das kann man doch nach dem Gottesdienst machen oder vorher, muss doch nicht im Gottesdienst sein. Hattet ihr solche Gespräche oder war das wirklich, war ihr so offen und innovativ, dass alle gesagt haben, stimmt, weil du hast gefragt, Mensch, Leute, was stellt ihr euch unter Gottesdienst vor? Und dann kam
es. Also das war schon die Droge. Und das ist im Grunde das Punkt, deswegen sage ich, ist natürlich irre. Also es ist leichter, glaube ich, oder an vielen, ich sage mal ein bisschen vorsichtiger, aber an vielen Stellen leichter, Gemeinden neu zu gründen, als bestehende Gemeinden auf einen ganz neuen Kurs zu bringen. Und ist ja auch nicht immer notwendig. Ich glaube nicht, dass bestehende Gemeinden, die ihre Formen haben, auch gewachsene Formen, die Leute schätzen, ich sage mal Orgel, Agenda 1, hier ist es in der Landeskirche und so, dafür gibt es ja auch ein Publikum. Also ja. die Gottesdienste werden ja auch
immer Lehrer.
Ja, aber auch Schüler besucht, ja, nicht schlecht. Also das ist ja auch nicht unüblich oder so. Das ist nicht schlecht.
Und
das,
genau.
Nur was wir brauchen, ist eine viel größere Vielfalt. Und da ist es einfacher natürlich mit so Leuten dann im Grunde sich ziemlich einig zu sein und sagen, ja, geil, wir brunchen.
Aber
und
das ist, halb das,
eins, tolle Uhrzeit.
Das oder? Macht es mir auch sympathisch, weil auch das eine wird nicht dadurch klein gemacht oder schlecht geredet, aber es wird sensibilisiert, Mensch, ganz viele Lebenswelten sprechen wir nicht mehr an. Und zu erwarten, dass sich andere anpassen müssen an diese eine, die wir anbieten, die für viele eben nicht ihre Lebenswelt ist und viele sie auch sagen, nee, ich würde gerne, aber das ist nicht meins. Also habt ihr da dann die Erfahrung gemacht bei euch, dass da so eine Art Aufbruch dann passiert ist, also im Sinne von wow, die haben sich damit identifiziert oder ist er währenddessen, wart ihr dann noch länger auf der Suchphase, also ging die Suche weiter, was ist für euch?
Ich würde mal so sagen, das ging relativ schnell, da gab es jetzt keine großen Widerstände, allerdings ich selber als Theologe mit meinem Background, mit meiner Ausbildung, musste an der Stelle erstmal arbeiten, weil man ja selber auch seine Konzepte und seine Vorstellungen, ja. seinen blinden Fleck da im Kopf hat. Und also war für mich tatsächlich eine theologische Arbeit. An zwei Stellen würde ich mal sagen. Das eine ist der sogenannte Missionsbefehl im Matthäusevangelium, aber an einer anderen Stelle, als man vielleicht erwarten würde jetzt. Ja. Und zwar, wenn man so Theologie studiert, muss man ja die alten Sprachen der Bibel lernen, nämlich Hebräisch und Griechisch. Und oft wird gestöhnt, ja, wozu brauche ich das überhaupt? Aber an der Stelle hatte ich wirklich total eine Erkenntnis. Im Missionsbefehl steht nämlich auf Griechisch Also sie sollen losgehen, hinausgehen, die Menschen, also
zu jünger machen.
Alle, auf Deutsch steht da, alle Völker tauften. Im Griechischen steht da Panta ta ethne.
Jede Kultur.
Genau, oder Ethnie, ja, also Völker, Subkultur, genau. So etwas, ja. Also ja. Jedenfalls nicht an Bundesländer oder ja. nationale Länder gedacht. Und ich habe gedacht, wenn das wahr ist, alle Ethnien, alle Kulturen, Subkulturen in so einer Stadt wie Hamburg, Jugendkulturen, Breakdance, Rapperkultur in Steilshoop, Sportszene und so weiter. Das ist ein riesen, riesen Auftrag.
Ja.
Ein riesen Auftrag. Zu denen sind wir gesandt und müssen losgehen und dafür Formen finden. Also das war eine echte theologische Erkenntnis. Und die zweite ist, dass diese Debatte nach Kultur und Evangelium schon in der Bibel stattfindet. Und zwar an dem Punkt, wo das Evangelium oder die junge christliche Kirche überspringt raus aus dem jüdischen Kontext in den griechischen.
Und das ist jetzt das Spannende. Ich glaube, ich weiß nicht, wie dein Empfinden ist. Hast du nicht auch das Empfinden, dass deutsche christliche Kultur eher die Erwartung hat, dass alle Kulturen sich ihrer christlichen Kultur anpassen müssen? Also genau das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade aufzeigst. Mensch, Leute, hey, das ist unsere kirchliche Kultur, das müssen wir am Leben halten, egal ob es die Orgel ist, den Chor füllen, ja, dass die Erwartungen sehr hoch sind oder man gar nicht überlegt, wie könnte ich noch etwas schaffen, was Raum gibt für diese Subkultur.
Das ist ja genau der Punkt da in der Apostelgeschichte, in der Bibel steht das ja. War genau die Frage. Und es war eine echte Frage, weil das war ja, Jesus war Jude, die Jünger waren Juden, das war eigentlich eine jüdische Bewegung. Plötzlich fing dieser Apostel Paulus an, das Evangelium in Athen, da in diesen ganzen großen griechischen Städten da zu verkünden. Und da war die Frage, müssen Griechen, wenn sie Christen werden wollen, erst Juden werden? Also müssen Griechen erst Juden werden, um Christen zu werden? Oder können sie das innerhalb ihrer Kultur? Das war eine echte, also auch eine total echte Frage. Ja. Aber die Antwort ist ja sehr eindeutig in der Bibel. Sie können das innerhalb ihrer Kultur. Und das war eine echte Debatte. Und genau das ist die Frage. Müssen Steilshooper Jugendliche und Menschen aus der Künstler- und Schauspielerszene in Hamburg oder müssen in einem bestimmten Sport, keine Ahnung,
Geschäftsleute,
müssen die erst bürgerlich traditionelle Orgelliebhaber werden, um Christen werden zu können? Oder können sie das innerhalb ihrer Kultur? Meine Antwort ist, innerhalb ihrer Kultur. Und deswegen brauchen wir viele unterschiedliche Gemeinden für unterschiedliche Zielgruppen und Milieus, um sie mit dem einen Evangelium zu erreichen.
Und jetzt kommt aber nochmal eine spannende Frage. Und die muss ich hier loswerden. Und dann kommt ein Ruf in die evangelische Kirche. Ist da jetzt so viel Raum? Also ich bekomme schon ein, zwei Kollegen, kenne ich schon noch dort, wo ich sage, wow, die haben schon ein paar Leuchtturmprojekte. Also siehst du da jetzt mehr Raum? Was hat dich dahin geführt? Ist das, was du mir gerade eben gesagt hast, ist es eigentlich leichter, was Neues zu gründen, als was Bestehendes zu verändern? Noch dazu, wo ich sage, im Freikirchenkontext denke ich, Mensch, Freikirche ist schon so schwer zu verändern. Ist es dort nicht noch schwieriger?
Also die Sache ist nicht ganz ausgemacht. Also klar ist auf jeden Fall das, was ich bin und meine Erfahrung möchte ich in diesem größeren Spielfeld Nordkirche einbringen, weil der Auftrag ein riesiger ist. Wir haben einen riesigen Auftrag. Wir sind ein volkskirchlich geprägtes Land. Wir haben einen riesigen Auftrag und ich hatte das Gefühl, ich komme so wie bisher da nicht weiter. Ich möchte das gerne auf meine Erfahrung, also mein Ziel ist, meine Erfahrungen da reinzubringen.
Der eine Satz jetzt mal gerade, da würde ich rein so wollen. Was ist denn bei einer so innovativen Gemeinde, wo war jetzt der Punkt, wo du sagst, ich komme da so nicht weiter? Also gab es da Ressourcen, die dann gefehlt haben?
Nee, aber einfach Wenn man was, ich habe ja 20 Jahre. Ja, du hast vorher mal gefragt, wie bin ich zu Cheese Friends gekommen? Es ist ja genau mir hier. Cheese Friends ist zu mir gekommen, ja. Also wir haben diese Gemeinde von 0,0 aufgebaut. Die gab es vorher nicht. Also ich habe diese Gemeinde gegründet, hochgebracht oder ne, also Gemeinde aufgebaut und dann Strukturen gelegt, also Leitungsgremien eingesetzt und Mitarbeiter und was so dazugehört. Wir sind alle miteinander ein bisschen älter geworden. Jüngere in die nächste Generation kam dazu und irgendwann war einfach der Punkt, da ich sagte, jetzt muss was Neues kommen. So für mich persönlich.
Ja.
Das lag nicht eher daran.
Aber es ist auch
und vom Spielfeld meine ich jetzt eher Landeskirche Gemeinschaft sind Teil der evangelischen Kirche, aber ich wollte im Grunde offiziell
mal ganz offen gesprochen, ja. Das ist ja nicht nur offiziell, man hat mehr Ressourcen, nur die Frage ist, wie die Kirche sie einsetzt. Also hoffst du da, sie klug einzusetzen?
Also da hoffe ich drauf, das ist nicht ganz ausgemacht, aber ja. es gibt in Deutschland eine Bewegung, das heißt, die heißt Fresh Expressions. Ja.
Da bist du auch dran bei, ne?
Church, genau. Das kommt eigentlich aus England. Also ein Fresh Expression, neue, gemeint ist neue Ausdrucksformen von Kirche, also genau mein Thema.
Ja.
Also Kirche muss schon Kirche bleiben, aber wir suchen neue Formen. Kein anderes Evangelium, es geht um Form. Und die ist in einigen Landeskirchen schon sehr gut aufgenommen worden. Viel stärker als Bewegungen davor. Oder so Wellen, ja, die häufig aus dem freikirchlichen Raum kamen. Die sind irgendwie, die haben nicht gut gematcht in so einer volkskirchlichen Struktur. Ja. Das aber ja, weil es aus England, aus der anglikanischen Kirche kommt. Das ist an vielen Stellen kompatibel.
Und was ist jetzt für jemanden, der das nicht kennt, kurz, was ist das? Innovative, was ist das, wie Kirche anders gelebt werden soll? Einfach ein Raum für Vielfalt oder gibt es da schon eine konkrete Vorstellung?
In England ist dieser ganze, die ganze Krise der Kirche, mit allem, was zu Kirchenfusionierungen, mit Mitgliederschwund und so weiter, ungefähr, sagt man so, 20, 30 Jahre im Voraus.
Oh, okay.
Das ist interessant, weil wir bei denen gucken können, was kommt auf uns zu und wie reagieren die und was funktioniert.
Ja.
Und die haben Anfang der 2000er Jahre einen schonungslosen Report rausgebracht, und dass dieser Report heißt Mission Shaped Church, haben die das genannt. Also eine Kirche, die von der Mission geformt ist, also die sieht von dem Auftrag Gottes her sich formen lässt, schlicht und ergreifend das Evangelium zu verkünden.
Und jetzt mal ganz für jemanden, der vielleicht von außen drauf hört und mit Mission noch verbindet, Mensch, der will mich einfach nur cashen, so, ne?
Ja, im Grunde, also genau, man könnte auch sagen, zurück zum Kernauftrag. Wie es viele Firmen auch machen. Was ist unsere Kernkompetenz? Was ist unser Kernauftrag? Das Evangelium. Darum muss es gehen. Erstens, das war der erste Vorschlag. Und der zweite Vorschlag war, viele neue Formen. Neue Formen finden. Und die machen das total inspirierend, brutal. Ja, die in London, wir haben da so Kirchen besucht, die diese tollen alten Cathedrals da, und dann schrauben die da Lichttraversen rein und bauen die Bühne rein, und das ist sehr faszinierend. Aber auch sehr viele Projekte, solche Kirchenprojekte in Cafés, in Clubs, in Theatern, in England ist es, ich weiß nicht, überall. Ich glaube,
kann das sein, dass die evangelische Kirche das anders macht? Ich bin da aus Gütersloh, und da haben sie irgendwann mal, weil sie jetzt Gebäude verkaufen müssen, haben sie verkauft, und dann ist da halt ein Club reingekommen oder ein Restaurant. Hier in Lockstedt haben sie ja, da ist eine Medienfirma reingekommen. So, also anscheinend machen die Engländer das anders. Die verkaufen nicht die Sachen, sondern die füllen
sie selbst. Die verkaufen schon auch, weil irgendwie das Geld ist ausgegangen, die müssen zu Geld kommen. Aber sozusagen parallel dazu machen sie sehr, jetzt kommt, innovative. Und innovativ heißt evangeliumsgemäß und zeitgemäße Formen. Das war im Grunde die Richtung. Kontextuell ist auch noch so ein Stichwort von Fresh Expression, also ist ja eigentlich relevant, also im Kontext, also lebensweltlich, und dann ein Fokus auf, nicht auf Kirche sein und Kirchlichkeit, sondern die Engländer sagen Discipleship, also Menschen, sich echt die Frage zu stellen in der Gemeindearbeit, bei dem, was wir was wir tun und auch selbstkritisch sein, dient das, was wir tun, für so eine Selbstbespaßung in unserer eigenen Blase oder dient das dazu, dass Menschen zum Glauben kommen und dass Menschen zu lebendigen, mündigen Christinnen und Christen werden.
Also den eigenen Glauben selbstverantwortlich in die Hand nehmen.
Genau, also so und das dafür steht jetzt mal in Kurzform Fresh Expressions of Church. Und
also hast du
das aufgenommen und ich bin ja im Deutschlandvorstand da und da hätte ich Lust, das ist so mein Plan, da an welcher Stelle auch immer das einzubringen. So, deshalb der Wechsel.
Mensch, ja. Zum Schluss jetzt würde ich gerne noch den Bibelvers der Woche reinballern. Manchmal machen wir den mittendrin. Ich glaube, das passt jetzt vielleicht gut.
Der steht im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 12 und 13. So sagen einige von euch, ich bin ein Anhänger von Paulus. Andere bekennen sich zu Apollos oder Petrus. Und manche sagen, ich folge nur Christus. Kann man Christus auf diese Weise aufteilen? Wurde ich Paulus für euch gekreuzigt? Wurde irgendeiner von euch auf den Namen Paulus getauft? Für dich als Theologen ein bekannter Text?
Also Apollos war ja ein Gemeindegründer auch, ne? Der hat gepflanzt. Gemeindegründer kommt in der Bibel vor, klar, sowieso. Und es gibt da unterschiedliche Rollen, da unterschiedliche Phasen. Meine Phase bei Jesus Friends war jetzt zu Ende und der eine ist eher so ein Innovator, ein Unternehmer, der was anstößt. Ja, ein anderer ist eher derjenige, der so was Pastorales hat. Ich habe mich so wie immer in meiner so Karriere als Pastor immer als Teil eines Teams verstanden. Immer auch, ich wusste meine Stärken, aber auch total an meine Grenzen. Ja, musste mich immer umgeben mit Leuten, die meine Schwächen ausgleichen. Und das ist natürlich die so hohe Kunst im Teambuilding ja sowieso. Also, wir sind einerseits ein Team, aber ein Team, wo alle gleich sind, ist kein Team. Jedenfalls ein sehr ineffektives Team, weil es ist keine Vielfalt, ja.
Absolut.
Und so sollten wir dieses beschreiben, wie wir als Kirche sein sollten. Einerseits zusammenstehen, Christus in der Mitte und aber unsere unterschiedlichen Gaben einbringen in den unterschiedlichen. Ja, das Thema ist ja auch irgendwie, finde ich, durch in so einer Stadt wie Hamburg, ja. Wir haben weniger als 40% Kirchenzugehörigkeit. Ja. Weniger als 30% evangelische. 10% noch katholische oder so. Das ist, wir können es überhaupt nicht mehr leisten, diese ganze Pfründe-Ding. Das sind die Adventisten und das sind die Lutheraner und die landeskirchlichen Gemeinschaften und ein paar Baptisten gibt es auch nochmal und wir wissen alle noch besser. Das ist lächerlich. Das ist auch letztlich, wir laden da viel Schuld auf uns. Wir haben einen Auftrag. Ja, wir haben einen großen Auftrag, Pantata Ethne, rein zu den Subkulturen. Machen wir mal unterschiedliche Sachen und stehen wir zu dem, wie wir es machen.
Ich finde es genial, dass man dein Feuer noch hört, aber was ist das, was dich antreibt, wenn du runtergeknickt bist? Wenn du irgendwo gegen die Mauer läufst, wenn du das Gefühl hast, also jetzt, ja, also wir haben den, aber jetzt kriege ich auch die Krise. Also egal, ob es mit Mitarbeitern ist, mit der Gemeinde, mit Strukturen oder mit Leitung, was treibt dich an?
Was mich auf jeden Fall antreibt, was mich am stärksten antreibt, sind Menschen, die durch Jesus irgendwie eine neue Spur, auf eine positive Spur kommen im Leben. Also wenn ich das miterleben darf, vielleicht sogar Teil dessen sein durfte, dieser Geschichte, so einer Lebenswende, das treibt mich sehr an. Ich finde die Bibel immer wieder spannend. Ich finde es einfach toll. Ich finde es einfach ein gutes Buch.
Das war Ein Pastor kommt selten allein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.